bisher haben sich auf den Artikel 8 des Anhangs der Konvention berufen, der besagt, dass Länder eben zu wissenschaftlichen Zwecken weiterhin Walfang betreiben dürfen, trotz des Moratoriums auf den kommerziellen Walfang, das seit 1986 ja in Kraft ist. Und Japan hat das eben schamlos ausgenutzt über die letzten Jahrzehnte und hat einfach Zahlen gefangen, die überhaupt nicht zu rechtfertigen waren. Es war auch immer sehr offensichtlich, dass es sich da um kommerziellen Walfang handelt unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Es wurden mehrere tausend Wale gefangen, es wurde Forschung betrieben, aber es wurden nie wirkliche Ergebnisse vorgelegt zum Walfang und das Fleisch wurde dann auf dem Markt in Japan einfach verkauft, beziehungsweise lagert eben bis heute auch noch dann in Tiefkühlhäusern, weil jeder ja weiß, das Interesse am Walfleisch in Japan selbst stark zurückgegangen ist und von der Regierung eben einfach künstlich versucht wird, am Leben zu erhalten.
Sagt Astrid Fuchs von der Organisation Whale and Dolphin Conservation. Und eine ähnliche Antwort bekommt man auch, wenn man sich mit Japanern hier in Australien unterhält und sie fragt, wie sie zum Thema stehen. Walfleisch sei nicht mehr populär und warum weiterhin Jagd gemacht wird, das müsse man doch die Regierung fragen.
Is Japan engaged in research whaling? Is it because there is a moratorium on commercial whaling and Japan needs to continue commercial whaling in disguise as Australia alleges? Not at all. Japan is conducting a comprehensive scientific research program because Japan wishes to resume commercial whaling based on science in a sustainable manner.
Wissenschaftlich wertvoll und nachhaltig, so beschreibt der japanische Regierungssprecher Koji Tsurukawa den Walfang. Seit Jahrzehnten hat sich die Rechtfertigung der Japaner kaum geändert. Aber im März folgte dann das Urteil im Fall Australien gegen Japan vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Das Urteil verbietet es den Japanern, ihre Jagd im südlichen Ozean fortzusetzen. Widerwillig akzeptierten die Japaner den Richterspruch. Jedoch könnte bald schon wieder ein neues Walfangprogramm unter einem anderen Namen auf den Plan gerufen werden. Aber warum pochen die Japaner so auf ihr Recht, die großen Meeressäuger zu jagen? Unterstützung von der eigenen Bevölkerung gäbe es dafür kaum, sagt Astrid Fuchs. Vielmehr gehe es um das Prestige der Regierung in Tokio.
Die meisten Japaner selbst wissen nicht um die Problematik, essen kein Walfleisch, keiner will das Fleisch haben. Es geht sicherlich sehr, sehr stark da um die kulturelle Eigenheit der Japaner, also um das Interesse daran, das Gesicht zu wahren, sich nicht von anderen Ländern vorschreiben zu lassen, was man zu machen hat und was nicht. Und es wird natürlich auch immer wieder von der Tradition gesprochen. Diese Tradition ist aber überhaupt nicht so alt, wie immer behauptet wird. Also es gibt einige Küstengemeinden, die schon auch früher, also seit längerer Zeit Walfang betrieben haben. Allerdings war das in sehr kleinem Rahmen. Die sind heute nicht mehr abhängig davon und auch die brauchen das Fleisch nicht. Und dieser große Walfang, also auf Großwale jetzt zum Beispiel wie in der Antarktis, ist absolut nicht mehr zu rechtfertigen, auch in Japan nicht. Und da geht es wirklich ganz klar darum, der Weltgemeinschaft zu zeigen, wir können das aber trotzdem machen, wir könnten es das nicht vorschreiben.
So Fuchs, die sich für den Schutz der Wale einsetzt mit friedlichen Kampagnen. Aber besonders in Australien sorgen die Aktionen einer ganz anderen Organisation für Schlagzeilen.
Sea Shepherd wurde von Captain Paul Watson gegründet. Also Sea Shepherd ist halt für die Direct Action bekannt. Ja, das auch die Sache, die mich halt interessiert hat, dass ich wirklich mit meiner persönlichen Leistung etwas vollbringen kann.
Sagt Lars Steffen, der schon bei mehreren Fahrten von Sea Shepherd dabei war und seit 10 Jahren in Sydney lebt. Aber auch im weit entfernten Deutschland verfolgen die Menschen die Zusammenstöße zwischen Walfängern und Aktivisten.
Die Mehrzahl natürlich gerade in Deutschland ist natürlich gegen den Walfang. Sea Shepherd wird natürlich kontrovers diskutiert, weil es da immer wieder einfach zu den Zusammenstößen, also wirklich den tatsächlichen Zusammenstößen zwischen den Schiffen kommt, wo dann jeweils die Gegenseite behauptet, die anderen hätten sie gerammt. Da haben die Leute natürlich dann verschiedene Meinungen drüber, ob das jetzt zu rechtfertigen ist. Aber generell, gerade diese Aktionen von Sea Shepherd stehen natürlich stark in der Öffentlichkeit auch hier. Und dann besonders auch die Politik der Australier einfach nicht unbedingt direkt jetzt generell Sea Shepherd zu unterstützen, aber sicherlich den Anspruch zu unterstützen, dass in diesen Walschutzgebieten der Antarktis quasi vor der Haustür der Australier nicht gejagt werden sollte. Also der Affront, der da praktisch durch Japan gegenüber Australien seit vielen Jahren passiert, wird hier auch klar wahrgenommen natürlich. Und selbst die Tatsache, dass diese Wale eben dann auch nach Australien kommen und dort für das Whale-Watching zum Beispiel wichtig sind, auch das wissen die Leute hier zum Teil. Also es ist ein großes Interesse da generell.
Wie eben gehört, werden Sea Shepherd selbst in Umweltschützerkreisen höchst kontrovers diskutiert. Aber diese Distanz, auf der sich viele halten, scheint den selbsternannten Schäfern der Meere ins Konzept zu passen. Von Greenpeace will man sich zum Beispiel deutlich abgrenzen, so der deutsche Aktivist Lars Steffen.
Greenpeace ist auch recht bekannt dafür. Wie gesagt, Paul Watson hat nur einen anderen Weg eingeschlagen. Und die beiden Organisationen sind halt grundsätzlich voneinander zu trennen. Sea Shepherd hat nichts mit Greenpeace zu tun, Greenpeace hat nichts mit Sea Shepherd zu tun.
Das Abgrenzen von sogenannten friedlichen Umweltorganisationen hat bei Sea Shepherd Geschichte. Denn der Gründervater Paul Watson war einst einer der führenden Köpfe von Greenpeace. Aber im Jahre 1977 gingen ihm die Aktionen der Organisation nicht mehr weit genug. Und mit Sea Shepherd gründete er eine Art Splittergruppe mit einigen wenigen Getreuen, die aktiv für den Schutz der Meere eintreten wollten. Für 35 Jahre blieb Kapitän Paul Watson am Ruder, bis er dann die Leitung seiner Organisation an den prominenten ehemaligen australischen Grünen-Chef Bob Brown abgab. Seither ist Brown zu einer Art Galionsfigur der Bewegung geworden.
It's a great honor for me to be leading this mission to save Australia's whales and the world's whales in Antarctica in a global whale sanctuary from the illegal and bloody destruction of those whales by the Japanese whale fleet.
Aber auch wenn die oft jungen Leute als militant gelten, so ist es ihnen doch wichtig, sich an internationale Regeln und Gesetze zu halten. Dies gilt auch für die Aktionen in australischer Reichweite.
Sea Shepherd hat viele Kampagnen am Laufen. Auf jeden Fall geht es immer darum, dass die rechtlichen Linien eingehalten werden. Sobald halt eine Sache unrechtmäßig ausgeführt wird, dann schreitet Sea Shepherd ein. Am bekanntesten sind natürlich die Kampagnen in der Antarktis, wo wir halt versuchen, die Walfänger daran zu stoppen, in diesem Whale Sanctuary die Wale abzuschlachten. Aber da sind halt auch viele andere Kampagnen am Laufen. Sea Shepherd versucht, das Shark Finning zu stoppen. Da gibt es jetzt eine neue Kampagne, die vor Westafrika läuft. Also da gibt es viele Dinge, wo Sea Shepherd sich global einsetzt.
Und nach über 30 Jahren Anti-Walfang ist Sea Shepherd bestens ausgerüstet. Die durch Spenden finanzierte Organisation ist besonders stolz auf Sam Simon. Das Schiff der Flotte, das nach einem der Erfinder der Kult-US-TV-Serie The Simpsons benannt ist, der ebenfalls ein bekannter Spender ist. Das Schiff ist mit einer kriegsbereiten Camouflagefarbe bemalt und fletscht im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne. Denn am Bug hat sich ein Künstler mit einem Haigebiss verewigt. Mit bis zu 50 Mann Besatzung ist das 700-Tonnen-Schiff bei einer Aktion nicht zu unterschätzen. Besonders interessant ist die Geschichte des Second-Hand-Kutters, denn man versucht, die Japaner sozusagen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Das Schiff wurde von der japanischen Research-Flotte gekauft. Dieses Schiff wurde genutzt, um Wetterdaten zu sammeln. Ich glaube, im Nordatlantik. Und dann hat Sea Shepherd dieses Schiff käuflich erworben. Und die Leute da von dieser Research-Organisation in Japan wussten gar nicht genau, wo dieses Schiff dann nun hingeht. Und da wurden sie wohl leicht überrascht, dass es nun zur Konkurrenz übergegangen ist.
Aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man unter den Sea Shepherd-Aktivisten einen Deutschen findet. Denn die jungen Leute kommen aus aller Herren Länder, um sich ehrenamtlich für Wale einzusetzen.
Also die Crew ist natürlich international hier an Bord. Es gibt einige Positionen an Bord, die natürlich von professionellen Leuten besetzt werden müssen, wie im Maschinenraum, auf der Brücke. Allerdings sind viele Leute halt freiwillige Volunteers, die halt unbezahlt an Bord kommen. Und die müssen natürlich auch eine gewisse Menge Zeit mitbringen, um hier an Bord so eine Kampagne durchstehen zu können. Teilweise läuft die Kampagne für ein halbes Jahr. Viele Leute sind allerdings wesentlich länger an Bord auch.
Bis zu 6 Monate auf hoher See, da wird selbst der größte Amateur zum erfahrenen Seemann, meint Lars Steffen.
Es ist ein bunt gemischter Haufen. Es ist recht organisiert an Bord. Also auch wenn vielleicht viele Leute denken, ah, das ist eine Bande von Hippies, das geht also recht organisiert an Bord ab. Es gibt halt die verschiedenen Sektionen, Brücke, Maschinenraum, das Deck. Und das wird alles recht gut in Schuss gehalten. Die Schiffe sind in Top-Kondition, um halt auch in diesen rauen Bedingungen wie unten im Südmeer bestehen zu können.
Den Jäger zum Gejagten machen. So ungefähr könnte man die Strategie von Sea Shepherd beschreiben, die den japanischen Walfängern keine Zeit geben soll, um ihre Arbeit zu machen. Aber die Schiffe sind relativ klein und der Ozean ist weit. Trotz Hightech ist es nicht leicht, den Jägern auf die Spur zu kommen.
Das ist teilweise ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen. Sea Shepherd lässt sich einen Haufen einfallen, um diese Walfangflotte zu finden. Teilweise gibt es da wohl Informationen von anderen Schiffen, die uns zugutekommen.
Aber wenn es gelingt, die Walfischflotte aufzuspüren, dann heißt es dranbleiben. Und an den Einsatztagen liegen die Nerven blank.
Ja, das kann schon recht heiß werden, wenn die Crew dann mitbekommt, dass die Walfangflotte in der Nähe ist. Dann wird der Hubschrauber gestartet, weil der halt eine wesentlich bessere Aufklärung leisten kann als die langsamen Boote.
Die gefährlichen Aktionen von Sea Shepherd machten weltweit Schlagzeilen, als das schwarze Schnellboot Adigil versenkt wurde, nachdem es ein japanisches Schiff gerammt hatte. Wie aber genau steht es um die Wale? Insgesamt gibt es rund 80 verschiedene Walarten weltweit, von den kleinen Zahnwalen bis hin zu den Kolossen der Meere, den Blauwalen. Aber die genauen Zahlen, sie schwanken. Mit Ausnahme von Umweltschützern wagt sich kaum jemand, Daten zu veröffentlichen. Es gibt viele bedrohte Arten, aber auch einige Lichtblicke. So Astrid Fuchs von Whale & Dolphin Conservation.
Es gibt einige Arten, der Buckelwal ist ein sehr gutes Beispiel, die sich schon recht gut erholt haben vom Walfang. Doch die Zahlen, die man jetzt hat, sind immer noch weit entfernt von den Zahlen, die wir glauben, die vorher zugetroffen haben. Blauwale sind auch ein sehr gutes Beispiel, die wurden sehr stark bejagt. Ein Beispiel, was wahrscheinlich das traurigste Beispiel ist, das ist der Nordkaper oder der nördliche Glattwal auch im Atlantik, der vor der Küste Nordamerikas lebt. Von denen gibt es zum Beispiel nur noch wenige hundert Tiere, die sind jetzt sehr stark gefährdet, vor allem durch Schiffsverkehr, Kollisionen und so weiter. Die waren sehr leicht zu jagen und sind extrem stark gefährdet, genauso wie der Grönlandwal zum Beispiel. Aber diese Arten dürfen natürlich auch strikt nicht mehr bejagt werden. Grönlandwale, ein bisschen noch Subsistenzwalfang von Inuit, aber wirklich in ganz geringem Maße nur noch. Die Zwergwale zum Beispiel, die von den Japanern ja stark gejagt werden, muss man sagen, sind generell nicht gefährdet, werden nicht als gefährdet eingestuft. Also da gibt es noch sehr viele, auch weil die früher nicht so stark vom Walfang betroffen waren wie andere Arten. Wenn man von der Gefährdung einer Art spricht, da ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel auch der Finnwal. Also Finnwale gelten ja immer noch als stark gefährdet, vor allem in der südlichen Hemisphäre. Island macht auf die Tiere als einziges Land der Welt ja kommerzielle Jagd wieder seit 2006 und sagt eben, ja, die nördliche Population ist nicht so stark gefährdet und ignoriert aber einfach, dass da einfach auch ein Mangel an wissenschaftlichen Fakten vorherrscht.
Seit Jahrhunderten macht der Mensch gezielt Jagd auf den Wal. Besonders die USA waren für rund 100 Jahre fast in einer Art Walfangfieber, was sich auch in der Kultur der jungen Nation widerspiegelte. Denkt man nur an den Klassiker Moby Dick, der ein romantisch verklärtes Bild der Waljagd für Generationen von Lesern verkörperte.
Why, bless me, whales can do anything. A whale can jump up like an earthquake and come down on you. A mountain that somehow put to sea. A whale can stave in the ribs of the biggest ships, swallow whole crews, pick its teeth with the oars.
Aber nicht nur in der nördlichen Hemisphäre gab es für den Wal bald keine Rückzugsorte mehr. Auch auf der Südhalbkugel machte man Jagd, wo immer Wale am Horizont auftauchten. Und vornweg war die Walfängernation Australien. Noch heute zeugen Küstenstädte wie Albany in Westaustralien, Portland in Victoria oder Tangalooma in Queensland von dieser einst glorreichen Art, seinen Unterhalt zu verdienen. Viele der dabei verwendeten Boote stammten übrigens aus deutschen Werften, wie auch die in den Bremer Vulkanwerften gebaute Gascoigne, auf der Tom Dwyer noch in den späten 1960er Jahren auf Walfang ging. Hier ist ein Auszug aus seinen Memoiren.
Wenn wir zwischen den Walen waren, war es gnadenloses Abschlachten. Die Harpune war eine tödliche Waffe, ungefähr 1,5 Meter lang, aus Eisen und hatte 4 Widerhaken, die mit Schiermannsgarn am Schaft der Harpune festgelascht waren. Am Ende war eine gusseiserne Granate mit 2 Kilogramm Sprengstoff und mit einem 3-Sekunden-Zünder versehen. Wenn die Harpune in den Wal eindrang, explodierte sie und Splitter drangen durch den Körper und zur gleichen Zeit öffneten sich die Widerhaken. Selbst wenn der Wal noch am Leben war, konnte er nicht mehr entkommen.
Ohne den Wal wäre die Industrialisierung nicht denkbar gewesen. Denn vor der Erfindung der Petroleumlampe und der Elektrizität wurden die meisten Wohnstuben in den Großstädten mit Walöl erleuchtet. Farben und Seife wurden ebenfalls mit Walfett hergestellt. Und die meisten Maschinen im 19. Jahrhundert brauchten Walöl als Schmiermittel. Und selbst in der Mode hielten die Walprodukte Einzug. Der berühmte Reifrock war nur möglich, weil der Wal dafür seine Knochen hergab. Die zivilisierte Welt machte dank dem Wal große Fortschritte, aber der Wal selbst blieb dabei auf der Strecke. Wie kommt man aber dazu, seine Freizeit für den Schutz von großen Meeressäugern einzusetzen? Tiere, die so fern sind, dass man sie nur selten zu Gesicht bekommt. Im Fall des in Sydney lebenden Lars Steffen bestand schon immer eine enge Verbindung mit der See. Außerdem kann der Norddeutsche bei den Sea Shepherd Aktionen mit seinen gefragten handwerklichen Fähigkeiten aushelfen.
Ich gehe gern Windsurfen, ich segel gerne, ich habe halt eine große Liebe zur Natur, vor allen Dingen zum Ozean. Und vor ein paar Jahren wurde ich dann halt mal gefragt, ob ich an Bord aushelfen könnte. Ich bin gelernter Schlosser, Schiffsmechaniker und da habe ich mich dann natürlich da freiwillig gemeldet.
Aber auch fernab der großen Weltmeere setzt man sich für den Schutz der Wale ein. Die Münchnerin Astrid Fuchs hat so ganz ihre eigenen Beweggründe, warum sie mit so viel Leidenschaft bei der Sache ist.
Ich setze mich einfach für die Tiere ein. Erstens, weil sie faszinierend natürlich sind und tolle Tiere, aber auch, weil sie einfach die Botschafter der Meere sind. Und Wal- und Delfinschutz bedeutet für mich einfach auch effektiven Meeresschutz, Schutz der natürlichen Meeresressourcen und damit auch einfach Schutz der Menschen und unserer natürlichen und wichtigen Umwelt.
Erst 1979 machte Australien dem Walfang in seinen Gewässern ein Ende. Seither sind Wale vor der Küste des 5. Kontinents sicher. Aber schon mehr als 10 Jahre vor dem Aus durch die Politik fällte der einstige Walfänger Tom Dwyer die Entscheidung, nicht mehr auf die Meeressäuger Jagd zu machen. Denn wie er in seinen Memoiren sagt, es war jedes Mal ein sinnloses Gemetzel.
Ein anderes Mal schossen wir eine große Walkuh, aber wieder hatte der Schuss sie nicht getötet und sie blies Blut. Während wir nachluden für den Fangschuss, kamen 2 Walbullen aus der Herde und schwammen neben der Kuh, um sie von beiden Seiten zu unterstützen. Wir töteten die Kuh und auch die beiden Bullen. Das war zu viel für mich und die nächste Saison war ich nicht mehr dabei. Ich ging zurück zur Seefahrt und ich bin glücklich zu sagen, dass heute die Wale wieder zurück sind. Nur dieses Mal werden sie mit der Kamera geschossen.